Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon für Sie bis Mitternacht, Daniel Heinrich. Nach der Aufdeckung von 5 Chatgruppen mit rechtsextremen Inhalten bei der nordrhein-westfälischen Polizei hat der Innenminister des Landes, Herbert Reul von der CDU, eingeräumt, das Ausmaß unterschätzt zu haben. Wir blicken auf den Fall und auch die bundespolitische Debatte darum. An einigen Stellen im öffentlichen Leben in Deutschland könnte man fast den Eindruck bekommen, Corona sei schon wieder vorbei. Die Gaststätten gut gefüllt, größere Menschengruppen ohne Maske und Sicherheitsabstand unterwegs. Nur 2 Beispiele. Und dennoch, die Neuinfektionen steigen wieder. Unter anderem über diesen Anstieg, die neuesten Erkenntnisse über die Übertragungswege des Virus, habe ich mit der Virologin Ulrike Protzer von der TU München gesprochen. Das volle Interview hören Sie in wenigen Minuten. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer will die Rehabilitierung homosexueller Soldaten nach Jahrzehnten systematischer Diskriminierung zügig voranbringen. Auch darüber berichten wir in dieser Sendung. Zunächst aber geht unser Blick nach Österreich. Innerhalb eines Tages waren dort zuletzt 780 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl ist das ein etwa 3-mal höherer Wert als aktuell in Deutschland. Als Reaktion auf die steigenden Corona-Infektionszahlen limitiert die Alpenrepublik nun die Zahl der Teilnehmer bei privaten Zusammenkünften massiv. Bei Feiern in Gebäuden sind ab Montag nur noch 10 Personen erlaubt. Das hat der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz heute bekannt gegeben. Sircan Govidarica berichtet.
Blicke man auf die vergangenen Tage und Wochen, so Bundeskanzler Sebastian Kurz bei einer Pressekonferenz in Wien, dann merke man, Österreich habe einen exponentiellen Anstieg an neuinfizierten Zahlen und auch die Hospitalisierungen würden wieder steigen.
Wir müssen daher jetzt reagieren, um einen zweiten Lockdown zu verhindern. Und wir müssen jetzt reagieren, um nicht nur die gesundheitlichen Konsequenzen möglichst abzufedern, sondern auch um negative Auswirkungen für den Wirtschaftsstandort und den Arbeitsmarkt so gut als geht abzufedern.
Deshalb gelten in Österreich ab Montag 0 Uhr neue verschärfte Regeln. Alle privaten Feiern in Innenräumen sind ab dann auf 10 Personen begrenzt. In der eigenen Wohnung gilt das lediglich als Empfehlung. Begräbnisse und religiöse Veranstaltungen sind ausgenommen. In der Gastronomie sind maximal 10 Personen an einem Tisch gestattet. Gegessen und getrunken werden darf nur im Sitzen. Auch für geschlossene Gesellschaften gilt künftig eine Sperrstunde ab 1 Uhr. Schutzmasken müssen ab Montag auf Märkten und Messen auch im Freien getragen werden. In der Gastronomie gilt Maskenpflicht überall dort, wo Bewegung ist.
Wir wissen aufgrund der Erfahrungen und der immer besseren Analysen, dass Ansteckungen vor allem indoor stattfinden. Wir wissen auch, dass Ansteckungen vor allem im privaten Kontakt stattfinden. Und ich sage ganz dazu, im privaten Kontakt, bei privaten Feiern jeglicher Art. Das betrifft die Geburtstagsfeier genauso wie das Ausgehen am Abend in einer Gruppe oder das Public Viewing eines Fußballspiels in der Gemeinschaft.
In den vergangenen 24 Stunden sind in Österreich 780 Neuinfektionen festgestellt worden. Wien, Tirol und Vorarlberg sind besonders betroffen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober sprach von einer alarmierenden Entwicklung. Insbesondere der Anstieg der Hospitalisierungen sei ein Grund zur Sorge. Derzeit werden in Österreich 319 Personen wegen Covid-19 in Krankenhäusern behandelt, 55 davon auf Intensivstationen. Laut Anschober liegen unterschiedliche Prognosen vor, wie sich die Infektionslage weiterentwickeln könnte. Ein Modell sage voraus, dass es in den kommenden Wochen gleichbleibend um die 600 bis 800 Neuinfektionen pro Tag geben werde. Andere Modelle gingen von einer Steigerung auf bis zu 1.400 Fälle pro Tag aus, so Anschober.
Das heißt, es geht weit auseinander von den Prognosen, das heißt aber auch, dass unser Handlungsspielraum noch ein sehr großer ist und dass das eine Phase der Weichenstellung ist, der Wegscheidung ist, wohin es geht, ob wir tatsächlich hin in Richtung massiver Steigerungen, ähnlich wie unser Nachbar Tschechien, gehen oder ob wir relativ stabil die Situation halten können.
Gestern hatten Deutschland und Belgien Wien wegen der steigenden Coronavirus-Zahlen zum Risikogebiet erklärt. Davor hatte schon die Schweiz eine Reisewarnung für Wien ausgesprochen. Eine Hiobsbotschaft für die ohnehin angeschlagene Tourismusbranche in der Schweiz. der Stadt. Viele in Österreich fragen sich nun, warum ausgerechnet Wien zum Risikogebiet erklärt worden ist. Denn andere Bezirke in Österreich überschreiten den Grenzwert von 50 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner im Wochenschnitt ebenfalls deutlich. Ralf Beste, der deutsche Botschafter in Wien, erklärt das im ORF-Fernsehen so.
Der Prozess ist ja so, dass die zuständigen Ressorts der Bundesregierung in Berlin auf Grundlage der Daten des Robert-Koch-Institutes diese Entscheidung treffen. Und neben dem Überschreiten dieses Grenzwertes spielt eben auch eine Rolle, wie lange das schon ist. Und da ist halt für Wien die Zahl am längsten und am stabilsten über 50 gewesen. Wir weisen in unseren Reisehinweisen auch darauf hin, dass in Tirol und besonders in Innsbruck die Zahlen steigend sind. Es ist aber noch nicht so dauerhaft, dass wir eine Warnung aussprechen.
Österreich verschärft die Corona-Maßnahmen, Sircan Govidaritza berichtete. Eigentlich hätte der Bundesliga-Auftakt Bayern München gegen Schalke 04 am Freitagabend vor Zuschauern stattfinden sollen. Die steigenden Corona-Infektionszahlen in der bayerischen Landeshauptstadt sorgen jedoch für eine Kehrtwende. Eva Hübener.
Gestern die Sonderregel, heute die Rolle rückwärts. Wegen der hohen Werte, die das Robert-Koch-Institut in Bezug auf die Infektionszahlen bekannt gegeben hat, werden morgen Abend beim Bundesliga-Eröffnungsspiel der Bayern gegen Schalke in München nun doch keine Zuschauer dabei sein. In einer Elefantenrunde der Verantwortlichen gestern in der Staatskanzlei hatte man sich noch auf die Hälfte der bundesweit erlaubten 20% der Stadionkapazität, also auf 7.500 Zuschauer, in einem Kompromiss geeinigt. Über Nacht hat das RKI die Inzidenzzahl in München von 34 auf 47,6 angeglichen. Daraufhin sei selbst das beste Hygienekonzept in einem geöffneten Stadion nicht mehr vermittelbar, so die Pressemitteilung der Landeshauptstadt. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter muss seine Entscheidung von gestern also wieder revidieren.
Ich habe mich entschlossen, in Anbetracht der dramatisch gestiegenen Inzidenzwerte, die das RKI veröffentlicht hat, von 47,6, in enger Abstimmung mit dem Ministerpräsidenten und meinen Gesundheitsbehörden, das, was wir gestern besprochen haben, kann keine Gültigkeit mehr haben, denn wir hatten gestern 34 und haben heute 47,6. Ich kann den Menschen nicht erklären, warum wir bei diesem Wert darüber nachdenken müssen, dramatische Einschränkungen des öffentlichen Lebens zumindest zu überdenken und gleichzeitig tausende Menschen in der Fußballstadion zu lassen.
Der Bundesliga-Auftakt in der Münchner Fußballarena wird also wieder vor einer Geisterkulisse stattfinden. Die Enttäuschung bei den einheimischen Fans dürfte riesengroß sein. Bayern-Trainer Hansi Flick kann mit der Entscheidung leben. An Improvisation und Umdenken hat er sich in Corona-Zeiten inzwischen gewöhnt.
Also können wir alles streichen, was ich gesagt habe. Ja. Wir haben es gelernt, oder ich glaube, wir haben es ganz gut gemacht, uns auf Situationen letztendlich, die wir nicht ändern können, auch einzustellen. Das müssen wir in diesem Fall auch wieder machen. Also von daher ist es so und es wird uns wirklich noch länger begleiten. Und jetzt müssen wir halt auch mit dem sehr professionell umgehen.
Aus München Eva Hübener. Die Corona-Infektionszahlen in Deutschland steigen wieder an. Unter anderem über den Umgang mit dem Anstieg kann ich nun sprechen mit der Virologin Professor Ulrike Protzer. Neben einer ganzen Reihe von Tätigkeiten Direktorin des Instituts für Virologie an der TU München. Guten Abend, Frau Protzer.
Guten Abend.
Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus haben in Deutschland den höchsten Stand seit April erreicht. Wie besorgniserregend ist das?
Schon ein bisschen. Ich denke, wir haben alle damit gerechnet, dass zum Herbst hin die Infektionen wieder ansteigen. Aber eigentlich ist es noch ein bisschen zu früh. Wir sind ja noch nicht im Herbst, wir sind ja noch im Spätsommer letztendlich. Und eigentlich die richtige Erkältungswelle und so die typische Zeit, die kommt noch, die steht noch vor uns. Was uns jetzt sicherlich im Moment Probleme macht, ist, dass einfach um uns herum in Europa doch eine sehr hohe Corona-Aktivität ist und dass wir einiges haben, was eben durch Reiserückkehrer ja mit zu uns gebracht wurde.
Könnte man nicht sagen, dass es alles halb so wild, weil wir inzwischen einfach mehr wissen über das Virus?
Absolut. Das ist sicherlich eine andere Situation als das, was wir im Frühjahr hatten, wo wir ja so gar nicht wussten, was auf uns zukommt, wie mit dem Virus umgehen. Aber die Gefahr, dass das ja wieder zu einem exponentiellen Wachstum kommt, ist natürlich schon da. Das heißt, wenn jetzt die Zahlen wieder doch relativ hoch sind, heißt das nicht, dass wir jetzt in Panik verfallen müssen, aber einfach, dass wir uns klar machen müssen, das Virus ist eben nicht weg und wir müssen weiter aufpassen.
Wenn wir uns die Infektionszahlen angucken, dann sind die vergleichbar mit den Zahlen im Frühjahr. Ein Fakt, der mir aufgefallen ist bei der Vorbereitung, wenn man sich die Todeszahlen ansieht, dann sind die nicht vergleichbar mit dem Frühjahr. Woran liegt das?
Also im Frühjahr war ja auch die Situation so, dass wir zunächst sehr geringe Todeszahlen hatten. Da waren es hauptsächlich die Skifahrer, die zurückkamen aus Italien, aus Österreich, das Virus mitgebracht haben. Das waren junge, ja meist auch relativ fitte Menschen und wir hatten geringe Todeszahlen. Und dann hat es übergegriffen auf die ältere Bevölkerung, auch auf gefährdetere Menschen und dann stiegen die Todeszahlen an. Im Moment sind wir jetzt wieder in der Situation, dass sich ja doch vermehrt die Jüngeren anstecken. Und die erkranken einfach deutlich seltener schwer und die sterben auch ganz selten daran. Und ich glaube, so kann man das erklären. Was die große Hoffnung ist, ist, dass wir es jetzt durch das, was wir gelernt haben, schaffen, dass es eben nicht mehr auf die ältere Bevölkerung überspringt. Ich glaube, die Menschen schützen sich besser, aber auch wir haben mehr Schutzkleidung und einfach besser gelernt, wie wir auch die gefährdeten Mitglieder unserer Gesellschaft schützen können.
Bringen Sie uns doch auf den neuesten Stand. Was wissen wir denn darüber, wie das Virus genau übertragen wird?
Also das Virus wird auf jeden Fall über die Atemluft übertragen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Da gibt es die Tröpfchen, das ist, wenn man hustet oder niest. Und dann gibt es die Aerosole, das sind im Prinzip nichts anderes als kleine Mini-Tröpfchen, vielleicht so 10 oder 20 Mal kleiner als ein Tröpfchen. Und das Fiese an den Aerosolen ist, die sinken nicht so schnell zu Boden. Die sind also nicht so schnell wieder weg aus der Atemluft. Ich sage, man muss man sich ein bisschen vielleicht vorstellen, wie der Rauch einer Zigarette oder einer E-Zigarette, da sieht man das ja ganz schön, wie das so durch die Luft wabert. Und da können die Viren mitfliegen und da können sie auch andere infizieren. Und das ist natürlich das, was gefährlich an diesem Virus ist oder unberechenbar, sagen wir mal so, denn man sieht es nicht. Und es geht dadurch doch eine ganze Weile in der Luft spazieren, wenn man es nicht schafft, den Raum zu durchlüften und einfach die Luft auch wieder auszutauschen.
Korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege. Ich habe bei der Vorbereitung des Interviews gelesen, dass diese Teilchen Stunden bis Tage in der Luft schweben können. Müsste ich dann nicht die ganze Zeit eine Maske tragen innen?
Also Stunden glaube ich ja, Tage halte ich jetzt für etwas übertrieben, denn ein bisschen Luftzug ist natürlich in jedem Raum und dann lösen sich ja, auch das weiß man, wenn man so den Rauch anguckt, der da sieht, einfach, das löst sich ja dann doch auf. Aber über viele Minuten bis hin zu Stunden kann es schon da bleiben. Und dann ist natürlich die Frage, wie hoch ist die Virusdichte, wenn jetzt jemand infiziert ist? Und da ist es leider so, bevor man Symptome bekommt, also in der präsymptomatischen Phase, hat man doch sehr viel Virus auf den Schleimhäuten und kann es da eben auch über ja einfaches Ausatmen oder vor allem, wenn man dann lauter spricht oder vielleicht singt oder so, dann doch in größerer Menge auch in diesen Aerosolen in die Luft abgeben. Und da besteht dann letztendlich auch die Gefahr. Das heißt natürlich nicht, dass man jetzt ständig mit Maske rumrennen muss, denn es ist ja auch nicht ständig jemand im Raum, der infiziert ist. Aber in Bereichen, wo man das einfach gar nicht abschätzen kann und wo viele Menschen sind, da macht es schon absolut Sinn.
Ich habe vor meinem inneren Auge jetzt gerade die Hochzeitsfeier vor Augen, die in einem geschlossenen Raum stattfindet. Österreich will ab der kommenden Woche private Feiern begrenzen auf 10 Personen. Das müsste ja nach Ihrer Logik oder Ihrer Logik folgend auch auf Deutschland übertragen werden, oder? Um diese Infektionszahlen gering zu halten, die Neuinfektionszahlen.
Also 10 Personen ist jetzt sicherlich eine relativ geringe Zahl. Das ist ja alles eine statistische Rechnung. Wie viele Menschen oder wie viele Neuinfektionen habe ich denn? Wenn ich also jetzt diese magische Zahl von 100.000 nehme und ich habe die Grenze 50 von 100.000, dann ist es ja einer von 2.000. Wenn ich also mit 10 Leuten Feiern mache, dann können es schon 200 Feiern sein, bevor auf einer jemand ist, der infiziert ist. Wenn ich jetzt entsprechend 100 Menschen zulasse, dann sind es halt nur 20 Feiern und ich habe auf jeder 20. Feier jemand, der infiziert ist. Und ich glaube, so muss man sich ein bisschen dieses Risiko versuchen, auch bildlich vorzustellen und je nach Infektionsgeschehen dann eben auch einfach anpassen, um zu sagen, okay, ein Risiko, dass auf jeder 100. Feier jemand ist, kann ich tolerieren, aber ein Risiko auf jeder 20. Feier ist mir dann zu viel. Also ich glaube, auf Zahlen basiert muss man diese Entscheidung dann fällen.
Aber das ist ja eigentlich eine klare Ansage, wenn ich Ihnen folge, an die Politik. Ich meine, mich zu erinnern, in Bayern sind 100 Personen bei Hochzeiten innen ohne Abstand, Sicherheitsmaske erlaubt. In Nordrhein-Westfalen sind 150. Das müsste doch dann eigentlich geändert werden, weil sonst das Risiko zu hoch wird.
Wenn die Zahlen eben über diese 50 pro 100.000 ansteigen, dann denke ich schon, dass man darüber nachdenken muss, ob man auch da die Menge an Menschen, die eben ohne Schutz zusammen sind, in einem Raum zusammen sind, auch wieder anpasst. Draußen ist das Ganze unkritischer, denn draußen habe ich zum einen im Moment natürlich sehr häufig noch schönes Wetter. Ich habe UV-Strahlung, die die Viren schädigt, und ich habe einen ständigen Luftzug, sodass die Ansteckungsgefahr dort einfach viel geringer ist. Das Risiko ist wirklich in geschlossenen Räumen, vielleicht auch noch, wenn man schlecht lüften kann. Da ist es also dann ganz sicher empfehlenswert, entweder die Zahl der Personen einzuschränken oder zumindest dafür zu sorgen, dass man sehr, sehr regelmäßig einfach für Luftdurchmischung in den Räumen sorgt.
Ich persönlich beobachte im öffentlichen Nahverkehr, auch im privaten Umfeld, häufig Menschen, die diese Masken nur über den Mund tragen, nicht über der Nase. Bringt das was?
Es bringt schon was, aber es bringt natürlich viel weniger, als wenn ich es über Mund und Nase trage. Wir wissen von diesem Virus, dass die höchste Vermehrung, also die höchste Replikation, wie wir sagen, das ist die Virusvermehrung, findet hinten in der Nase statt, also im Nasenrachenraum statt. Und natürlich wird es da über die Atemluft ausgeschieden, es wird aber eben auch über die Atemluft aus der Nase ausgeschieden. Und deswegen ist das, was wirklich Sinn macht, schon ein Mund-Nasenschutz, der über beides geht.
Ulrike Protzer, Direktorin des Instituts für Virologie an der TU München. Ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Wir kommen zu deutscher Innenpolitik. 5 Chatgruppen sind aufgedeckt worden mit rechtsextremen Inhalten bei der nordrhein-westfälischen Polizei. Der Innenminister des Landes, Herbert Reul, hat schon eingeräumt, das Ausmaß unterschätzt zu haben. Reul hat Aufklärung versprochen. Von der Opposition, nicht nur in NRW, kommt Kritik. Gudula Geuter auch über die bundespolitische Dimension.
In Nordrhein-Westfalen wird nach der Entdeckung rechtsextremistischer Chatgruppen von Polizisten weiter ermittelt, berichtet Landesinnenminister Herbert Reul mittags im Landtag.
Mittlerweile sind 30 Polizistinnen und Polizisten betroffen. Ich sage bis jetzt, weil sie erinnern sich an andere Themen. Wenn man anfängt zu graben, das kann noch mehr werden.
Der CDU-Politiker spricht von einer Dimension der Abscheulichkeit, die er nicht für möglich gehalten habe.
Wir haben nach dem aktuellen Ermittlungsstand mit einer Gruppe von Beamtinnen und Beamten zu tun, die widerwärtige, menschenverachtende, rassistische, gewaltverherrliche Bilder digital durch die Gegend geschickt haben. Und das über viele Jahre.
Überraschen darf das nun wirklich niemanden mehr.
Zeigt sich wiederum Sebastian Fiedler über solche Aussagen erstaunt. Der Chef des Bundesdeutscher Kriminalbeamter erinnert in der ARD.
Wir haben uns im Bundesvorstand vor genau einem Jahr schon mit solchen Fragen auseinandergesetzt. Wir haben über Nordkreuz-Hannibal-Netzwerke diskutiert, NSU 2.0. Die Stichworte sind alle bekannt.
Wir wissen schon seit langem, dass es in der Polizei ein Problem mit Rechtsextremismus gibt.
Stimmt ihm der Kriminologe Tobias Singelstein zu.
Wir wissen, dass es so einen Anteil von 5-15, vielleicht sogar 20% gibt mit verfestigten rechtsextremen oder rassistischen Einstellungen.
Über genaue Zahlen will im Deutschlandfunk der Polizeiwissenschaftler Raphael Beer zwar nicht sprechen, trotzdem teilt er zum Teil den Befund.
Nicht jeder, der quasi Hitlerbilder oder andere Devotionalien aus dem Dritten Reich in Chatgruppen teilt, ist gleich ein verfestigter Rechtsextremer. Das würde ich so nicht sagen. Aber die Tendenz, dass es autoritaristische Haltungen gibt in der Polizei, dass es rigide Denkmuster gibt, dass es dichotome Weltbilder gibt, die ist schon schlimm genug und das muss dringend aufgeklärt werden.
Aufklärung über die konkreten Fälle hinaus, das fordern nun viele. In Nordrhein-Westfalen soll nun laut Reul ein Sonderbeauftragter ein Lagebild erstellen.
Zweitens wird dieser Beauftragte, und das ist das Wichtigste, ein Handlungskonzept entwickeln zur frühzeitigen Erkennung von rechtsextremistischen Tendenzen und Prävention.
Am Zuschnitt solcher Untersuchungen scheiden sich die Geister. Ein bloßes Lagebild, wie es das Bundesamt für Verfassungsschutz bald für die Sicherheitsbehörden vorstellen will, ist der grünen Innenexpertin Irene Mihalic zu wenig.
Wir müssen wissen, wie weit verbreitet sind eigentlich verfassungsfeindliche Einstellungsmuster bei Angehörigen von Sicherheitsbehörden, um daraus halt eben natürlich auch Konsequenzen ableiten zu können.
So eine Untersuchung will allerdings bislang Bundesinnenminister Seehofer nicht, weil er nicht der gesamten Polizei pauschal Rassismus unterstellen wolle. Auch die Gewerkschaft der Polizei will lieber die gesetzlichen Grundlagen untersucht sehen. Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter versteht diese Zurückhaltung nicht. Es gehe nicht um Unterstellungen, es gehe um Aufklärung.
Ich kenne keinen anderen Bereich, wo man sich so wissenschaftsfeindlich äußert, wie ich das immer wieder höre.
Der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jörg Radek, setzt auf mehr Demokratiebildung.
Wir müssen Fortbildungsprogramme auflegen, wo wir die demokratische Resilienz fördern, wo wir die fördern, die hier eine gute Arbeit machen in der Polizei, damit sie nicht anfällig werden für rechtsextreme, populistische, faschistische Parolen.
Dagegen ist er skeptisch, was eine unabhängige Beschwerdestelle betrifft. Die fordern Wissenschaftler, die Grünen und die Linkspartei. Die Diskussion hat erst begonnen, wenn auch nicht zum ersten Mal.
Aus Berlin berichtete Gudula Geuter. Zu Beginn der Corona-Krise scheint die Sache klar. Der Klimaschutz muss sich erst einmal hinten anstellen. Jetzt sind Arbeitsplätze und die Stabilisierung der Wirtschaft wichtiger. Doch nach wenigen Monaten hat sich die Stimmung gewandelt. Die Debatten im Bundestag stehen in dieser Woche im Zeichen der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes. Dabei stoßen konträre Meinungen aufeinander. Caroline Born berichtet über die Rückkehr eines Themas, das kurz in Vergessenheit geraten war.
Der Klimaschutz soll im Mittelpunkt stehen, bei einer Art Themenwoche rund um Nachhaltigkeit im Bundestag. Die Debatte eröffnete heute Morgen SPD-Umweltministerin Svenja Schulze mit einer Rückschau. Noch vor einem Jahr habe sie für ein Klimaschutzgesetz, den Kohleausstieg und eine CO2-Bepreisung geworben.
Heute ist das alles beschlossene Sache.
Außerdem ging die deutsche Umweltministerin auf die Rede der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein, die gestern strengere Klimaziele angekündigt hatte. Und stellte sich hinter diese Forderung.
Ich bin davon überzeugt, dass es sehr gute Argumente gibt, das Klimaschutzziel auf mindestens 55% anzuheben und eine Einigung über eine Anhebung des EU-Klimaziels herbeizuführen. Das ist die herausragende Aufgabe für die nächsten Monate.
Kritik an der Klimapolitik der Regierung kommt von der Opposition. Die Rednerinnen und Redner von Grünen und Linken forderten eine grundlegend andere Klimapolitik. Und warfen vor allem Wirtschaftsminister Peter Altmaier Untätigkeit vor. Die FDP sagte, Verzichts- und Verbotsideologien seien keine Lösung und forderte den Bundestag auf, die Dieselfahrverbote zu beenden. Und die AfD rief der Regierung Klimahysterie vor und warnte vor Jobverlusten in der Autoindustrie. Heute befasst sich der Bundestag mit einer ganzen Reihe an Themen rund um das Thema Nachhaltigkeit. Auf der Tagesordnung steht eine Verordnung über das Verbot des Inverkehrbringens von bestimmten Einwegkunststoffprodukten und von Produkten aus oxoabbaubarem Kunststoff. Ein sperriger Titel. Dahinter verbirgt sich das Verbot von Besteck, Tellern, Trinkhalmen, Wattestäbchen oder Luftballonstäben aus Plastik, außerdem von Bechern und Behältern für Essen aus Styropor. Diese Wegwerfprodukte sollen ab dem 3. Juli 2021 nicht mehr verkauft werden dürfen. Zur Abstimmung stehen auch Gesetze zur Förderung der E-Mobilität, unter anderem durch das Wohnungseigentumsgesetz. Eine Neuregelung soll es Wohnungseigentümern und Mietern ermöglichen, Ladesäulen für Elektroautos einzubauen. Auch über Änderungen bei der Kfz-Steuer soll der Umstieg auf elektrische Antriebe gefördert werden. Es geht unter anderem um eine Verlängerung der Steuerbefreiung für reine Elektrofahrzeuge. Sie sollen weiterhin bis zu 10 Jahre steuerfrei sein. Neue Autos mit hohem Spritverbrauch sollen hingegen höher besteuert werden, und zwar ab nächstem Jahr. Dass diese Reform Kunden wirklich dazu bringe, emissionsärmere Fahrzeuge zu kaufen, das bezweifeln die Grünen. Deren Fraktionsvize Oliver Krischer sagt, die Reform werde den Umstieg auf sauberere E-Autos oder sparsamere Pkw kaum beschleunigen.
Wenn dann ein SUV gerade mal 100 Euro Kfz-Steuer im Jahr mehr bezahlen soll, tut mir leid, ich glaube nicht, dass irgendjemand sich davon vom Kauf abhalten lässt.
Bei der Abstimmung am Abend wollen die Grünen mit Nein stimmen. Bereits jetzt zeigt sich bei der Debatte im Bundestag, beim Thema Nachhaltigkeit besteht noch viel Regelungsbedarf.
Berichtet Caroline Born. Der Fall klingt nach einem Kriminalroman. Cyberkriminelle verschaffen sich Zugang zum System der Düsseldorfer Uniklinik, verschlüsseln die Daten und schicken ein Erpresserschreiben. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft, führt auch ein Todesermittlungsverfahren, da eine Patientin in einem Wuppertaler Krankenhaus gebracht werden musste. Und starb, Vivian Leue berichtet.
Seit einer Woche herrscht Ausnahmezustand an der Universitätsklinik in Düsseldorf. Telefone, E-Mails, Zugriff auf Patientendaten, fast alles stand vergangene Woche plötzlich still. Wie die Landesregierung nun bestätigte, ist das größte Krankenhaus der Stadt Opfer eines Hackerangriffs geworden.
Dort wurde in der Nacht zum 10.09. festgestellt, dass unbekannte Täter etwa 30 Server des Klinikums verschlüsselt hatten. Dies hat dazu geführt, dass Notfallpatienten nicht aufgenommen und versorgt werden können.
So Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Pönsken im Landtag. Die AfD hatte eine Aktuelle Stunde zum Thema beantragt. Ihr Sprecher Martin Vinzenz sagte, der Fall zeige, welche neuen Gefahren die Digitalisierung mit sich bringe.
Es ist eher uninteressant, wenn mein Kühlschrank oder mein Smart-TV gehackt wird. Aber wenn es einmal eine Insulinpumpe, die Elektronik im OP oder den Rechner in der Blutbank trifft, dann wird einem schnell klar, dass die neuen Möglichkeiten auch nur neue Möglichkeiten für Kriminelle geschaffen haben.
Im aktuellen Fall war die Uniklinik aber offenbar aus Versehen Ziel des Hackerangriffs geworden. Ein Erpresserschreiben sei bei der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf eingegangen, als Ermittler die Hacker auf die lahmgelegten Server der Universitätsklinik hinwiesen, hätten diese einen Entschlüsselungscode geschickt. Der Schaden war da aber schon enorm, schildert der ärztliche Direktor der Klinik Frank Schneider im WDR.
Keine Notarztwagen, keine Hubschrauber, keine Krankenwagen kamen mehr. Die Ambulanzen waren geschlossen. Das ist eine schreckliche Zeit gewesen für uns und für die Patienten.
Auch viele Operationen mussten verschoben oder abgesagt werden. Noch immer läuft der Krankenhausbetrieb nicht rund. Die Notaufnahme ist weiter geschlossen. Ob der Vorfall möglicherweise auch ein Menschenleben gekostet hat, prüft nun die Staatsanwaltschaft. Eine Notfallpatientin musste ins weiter entfernte Krankenhaus nach Wuppertal gebracht werden, wo sie später starb. Ihre Behandlung habe erst mit einstündiger Verspätung stattfinden können, heißt es.
Vivien Leue berichtete. Es ist 23 Uhr und gleich 36. Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung. Das war der Tag. Wir machen weiter mit den Kurzberichten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat offenbar Bedenken gegen das Gesetz gegen Hasskriminalität im Internet. Arne Hell.
Hetze und menschenverachtende Kommentare im Internet werden bisher nur relativ selten von den Strafermittlungsbehörden verfolgt. Die Online-Netzwerke müssen Hasspostings löschen, mehr aber nicht. In dem neuen Gesetz hat der Bundestag festgelegt, dass die Betreiber in Zukunft die Kommentare auch von sich aus ans Bundeskriminalamt melden müssen, inklusive der Daten der Nutzer. Genau an dieser Datenweitergabe auf Verdacht gibt es Zweifel. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages kommt in einem Gutachten zu dem Ergebnis, Teile des Gesetzes könnten verfassungswidrig sein. Das Bundespräsidialamt von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat nach Informationen von WDR, NDR und SZ ebenfalls Bedenken. Es soll dazu auch Gespräche mit verschiedenen Bundesministerien gegeben haben. Demnach sollen sie Steinmeier gebeten haben, das Gesetz zu unterschreiben und gleichzeitig angeboten haben, schnell ein Korrekturgesetz vorzulegen. Offiziell teilt das Bundespräsidialamt mit, es werde weiter geprüft.
Die griechische Polizei hat die verbliebenen Migranten aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria geholt und in das neue provisorische Zeltlager gebracht. Isabel Kotowatz.
170 Polizisten waren ab dem Morgen auf den Straßen von Lesbos von Zelt zu Zelt gegangen, um die obdachlosen Menschen in das neue Notcamp zu bringen. Bei einem Corona-Test, der für alle fällig wird, wurden 135 Personen positiv auf das Virus getestet. Sie werden jetzt getrennt von den anderen im Camp isoliert. Mit der Aktion heute wollten die griechischen Behörden die obdachlos gewordenen Menschen weg von der Straße holen. Dort hausen sie seit dem verheerenden Brand in Moria zu Tausenden unter notdürftig gebauten Schutzdächern aus Zweigen oder in Campingzelten. Doch nicht alle von ihnen wollen freiwillig in das neue gebaute Camp gehen. Immer wieder machen Gerüchte unter den Geflüchteten die Runde, sie würden in dem Zeltlager festgehalten und eingesperrt werden. Insgesamt sind laut Migrationsminister Mitarakis nach der Aktion heute inzwischen knapp 5000 Migranten in dem neuen Camp, inklusive jener, die in den vergangenen Tagen freiwillig dorthin umgezogen waren. Mitarakis sagte im griechischen Staatsfernsehen, nach dem Brand in Moria sei es oberste Priorität, alle 12.000 obdachlos gewordenen Flüchtlinge unterzubringen. Deswegen würden auch in den nächsten Tagen noch mehr Menschen in die neue Notunterkunft gebracht werden.
Der international anerkannte Regierungschef Libyens will sein Amt abgeben. Björn Blaschke.
In einer am Abend übertragenen Rede sagte Sarraj, ich erkläre meinen ernsthaften Wunsch, meine Pflichten bis spätestens Ende Oktober auf eine neue exekutive Autorität zu übertragen. Sarraj trat sein Amt 2015 an. Seine Regierung wurde unter Vermittlung der Vereinten Nationen gebildet. Doch von Anfang an forderte ihn Khalifa Haftar heraus, der Sarraj, kurz gesagt, für einen Handlanger von Islamisten hält. Haftar kontrolliert von Benghazi aus weite Teile Libyens mit verschiedenen Milizen und zum Beispiel der Unterstützung Russlands, Ägyptens und der Vereinigten Arabischen Emirate. Im April des vergangenen Jahres startete Haftar einen Angriff auf die Hauptstadt Tripolis, wurde aber erst vor kurzem zurückgedrängt von Kämpfern, die zu Sarraj stehen und mit Unterstützung der Türkei. Sarraj sagte am Abend im Zuge seiner Rücktrittserklärung, dass nun eine neue Phase beginnen könne, in der die Institutionen des Landes vereinigt und Wahlen vorbereitet werden sollten.
Im Gasstreit im Mittelmeer sieht Griechenland die Bedingungen für Gespräche mit der Türkei erfüllt. Christian Buttgereit.
Regierungssprecher Petsas sagte in Athen, es seien wieder direkte Kontakte auf hochrangiger Ebene aufgenommen worden. Möglich wurde das, nachdem die Türkei ihr Forschungsschiff Oroçres aus Gewässern abgezogen hat, die Griechenland für sich beansprucht. Diese Bedingung hatte Griechenland für die Aufnahme direkter Gespräche gestellt. Der griechische Regierungssprecher sagte weiter, möglicherweise könne es Ende nächster Woche zu einem direkten Gespräch zwischen Ministerpräsident Mitsotakis und dem türkischen Präsidenten Erdogan kommen. In den darauffolgenden Tagen wollen die Staats- und Regierungschefs der EU bei einem Sondergipfel über Sanktionen gegen die Türkei entscheiden. Erdogan hat in einer Videoschalte mit Bundeskanzlerin Merkel am Mittwoch die Dialogbereitschaft der Türkei bekräftigt. Er sagte, die Gespräche müssten allerdings einen konstruktiven und fairen Ansatz verfolgen. Im östlichen Mittelmeer eskaliert seit Wochen der Streit zwischen Griechenland und der Türkei um mögliche Erdgasvorkommen und die Grenzen des Seegebiets. Zwischenzeitlich sah es so aus, als würden beide NATO-Mitglieder kurz vor einem Krieg stehen.
Wir kommen zur Börse, wie es in Frankfurt aussah, Sebastian Schreiber.
Gestern noch war der Essenslieferdienst Delivery Hero das Schlusslicht im DAX. Heute holte das neueste Indexmitglied dort den Tagessieg. Der Berliner Konzern übernimmt Teile eines Online-Marktplatzes und baut so sein Geschäft in Lateinamerika aus, wo Delivery Hero bereits vertreten ist. Anleger belohnen die Expansion. Delivery Hero-Aktien haben heute gut 2% an Wert gewonnen. Nicht so rund lief es für den Versicherungskonzern Allianz. Papiere des Münchner Unternehmens haben heute 1,3% an Wert eingebüßt. Die Allianz muss befürchten, für Corona-bedingte Ausfälle in der Gastronomie aufkommen zu müssen. Das Landgericht München hat eine entsprechende Klage mündlich verhandelt. Die Richterin sagte, einem Anspruch der Klägerin stehe nichts entgegen. Allerdings sei das von Fall zu Fall neu zu entscheiden. Nach 2 Tagen im Sturzflug hat sich der Aktienkurs des badischen Finanzdienstleisters Grenke heute wieder erholt. Der Wert der Papiere stieg um knapp 34%. Grund für die heftigen Schwankungen sind Betrugsvorwürfe des britischen Investors Fraser Paring, die Grenke heute erneut zurückgewiesen hat. Firmengründer Wolfgang Grenke, der den Vorstandsvorsitz abgegeben hatte und nun im Aufsichtsrat sitzt, verteidigte in einer Stellungnahme das Franchise-System des Konzerns, das im Fokus der Kritik steht. Der DAX schloss heute bei einem Stand von 13.208 Punkten, ein Minus von 0,36%. Damit konnte das Barometer größere Verluste noch eindämmen. Die Prognose der US-Notenbank Fed hatte zum Handelsstart heute Morgen für Ernüchterung gesorgt.
Der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny war vor rund einem Monat auf einem Flug von Tomsk nach Moskau zusammengebrochen. Das Team von Nawalny geht nun davon aus, dass der Kreml-Kritiker mit einer Wasserflasche im Hotel in der sibirischen Stadt vergiftet wurde und nicht, wie ursprünglich angenommen, mit einem Tee am Flughafen. Nawalnys Zustand, der in der Charité in Berlin behandelt wird, hatte sich zuletzt deutlich verbessert. Marta Wilczynski.
Mit Handschuhen durchsuchen sie das bereits verlassene Hotelzimmer. Die Kamera schweift über ein nicht gemachtes Bett, vorbei an der Minibar. Dann mit roten Kreisen und einem Soundeffekt deutlich markiert. 2 Wasserflaschen auf der Kommode, eine weitere auf dem Nachttisch. Und noch ein kurzer Ausschnitt, der zeigt, wie ein Mann sie in Plastiktüten verpackt. Eine Hotelmitarbeiterin, die im Bild nicht zu sehen ist, weist darauf hin, wenn Sie etwas mitnehmen wollen, dann nur über die Polizei. Das hat der Hoteldirektor gesagt. Dem können wir uns leider nicht fügen, lautet die Antwort. Exakt 4 Wochen nach der Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny veröffentlichte sein Team dieses Video auf seinem Instagram-Kanal. In dem erklärenden Kommentar heißt es, dass allen sofort klar war, dass der 44-Jährige an Bord der Maschine nach Moskau nicht einfach nur erkrankt ist. Deswegen haben seine noch im sibirischen Tomsk verbleibenden Mitarbeiter schnell gehandelt. Sie haben ihren Anwalt angerufen und in Nawalnys Hotelzimmer alles Mögliche dokumentiert und mitgenommen, darunter die Wasserflaschen. Auf einer davon sollen später im deutschen Speziallabor Spuren des Nervenkampfstoffs Novichok gefunden worden sein. Also des Stoffs, mit dem der Kreml-Kritiker laut Analysen auch anderer europäischer Labore vergiftet wurde. Wie sind Sie dort reingekommen? Woher hatten Sie die Schlüssel? Es gibt so viele Fragen. Wettert der Moderator in der politischen Talksendung 60 Minuten im russischen Staatskanal Rossiya Adin gegen das heute veröffentlichte Video. Dabei sei die größte Frage:
Es gibt drei Flaschen. Überzeugen Sie sich selbst. Es scheint mir, dass aus allen getrunken wurde. Warum aber wurde Novichok nur an einer Flasche gefunden und nicht auf allen dreien? Wer hat aus den anderen getrunken? Warum wurden die Personen, die mit ihm im Zimmer waren oder aus den Flaschen getrunken haben, nicht vergiftet? Eigentlich gibt es eine Milliarde Fragen. Der an der Diskussionsrunde beteiligte Politologe Alexander Malkiewicz glaubt, die Antwort schon zu kennen. Ich habe das Gefühl, dass das Drehbuch für diese Ermittlung des Jahres ständig fortgeschrieben wird. Jeden Tag, wie in einem Trickfilm. Und jeder schreibt ein bisschen was dazu. Und das Urteil wurde schon gefällt. Wir sind schuld. Gegen uns werden Sanktionen eingeführt und der Druck verstärkt. Bis heute hat Russland trotz der wiederholten Aufforderungen von Seiten der EU keine Ermittlungen im Fall Nawalny eingeleitet, fordert aber Daten und Angaben von deutscher Seite ein. Mit dem Video wollen die Mitarbeiter des Oppositionellen nun beweisen, dass er tatsächlich in Russland und nicht, wie von einigen russischen Stimmen behauptet, erst in Deutschland mit dem gefährlichen Kampfstoff vergiftet wurde. Heute Abend sollen auf dem YouTube-Kanal Nawalny Live noch weitere Details durch das Team des Kreml-Kritikers veröffentlicht werden.
Marta Wilczynski berichtete. Während der Hochzeit der Corona-Krise in Italien galt die Beziehung zwischen Italien und Deutschland als angespannt. Aus Deutschland kam zunächst wenig, außer sorgenvolle Blicke, mahnende Worte und ein Exportstopp für Masken und Schutzkittel. Jetzt hat sich das Verhältnis wieder verbessert. In diesen Tagen besucht der Bundespräsident Italien. Heute war er in Mailand, Stefan Dietjen auch.
Die Madonna dell'Aiuto, die Mutter Gottes der Nothilfe, stand uns in schweren Zeiten immer bei, erklärt Monsignore Gian Antonio Borganova, Erzpriester im Mailänder Dom, dem Bundespräsidenten. Vor dem Altarbild der Madonna hat Frank-Walter Steinmeier eine Kerze zum Gedenken an die Opfer der Corona-Epidemie angezündet. Die erste offizielle Auslandsreise seit einem halben Jahr hat Steinmeier nach Norditalien geführt.
Weil sich gerade am Beginn der Krise natürlich zunächst mal jede Regierung auf die Notwendigkeiten innerhalb der eigenen Grenzen geschaut hat.
Dass die Bundesregierung wie auch andere EU-Staaten Grenzen schloss und Exportverbote für Medizinprodukte verhängte, als sich die Pandemie über die Alpen nach Norden ausbreitete, hat in Italien für anhaltende Verstörungen und Zorn über die europäischen Nachbarn gesorgt. Meinungsumfragen signalisierten eine tiefe Vertrauenskrise. Von beschädigten Beziehungen spricht auch der Bundespräsident. Auf politischer Ebene ist einiges wieder gut gemacht worden. Die Position Deutschlands war dafür ausschlaggebend, sagte italienische Staatspräsident Sergio Mattarella anerkennend. Wir erinnern uns an die Initiative aus Paris und Berlin für den Europäischen Wiederaufbaufonds. Das hat auch andere überzeugt. Steinmeier und Mattarella aber wollen vor allem die unmittelbaren zwischenmenschlichen Empfindungen von Gemeinsinn und Solidarität stärken. Am Vormittag treffen die Staatsoberhäupter Ärzte, Pflegepersonal aus dem besonders hart getroffenen Bergamo und Patienten, die ab Ende März aus den überfüllten Krankenhäusern Italiens in deutsche Kliniken ausgeflogen wurden. Einer von ihnen war Felice Perani. Der 57-Jährige war als einer der ersten von 44 Patienten mit einem Luftwaffenflugzeug nach Deutschland gebracht und in der Leipziger Uniklinik behandelt worden. Nicht alle überlebten wie Perani, dem die Stimme bricht, als er von medizinischer Hilfe und menschlicher Wärme in Leipzig erzählt. Ich lebe. Danke an die Deutschen, die mir das Leben gerettet haben. Solche Geschichten sollen das Bild von der verweigerten Hilfe korrigieren. Mehr unmittelbare Begegnungen sollen auch in Zukunft helfen, den Geist der Solidarität in Europa wachzuhalten. Frank-Walter Steinmeier und Sergio Mattarella wollen dazu besonders nach dem Zweiten Weltkrieg geschlossene Städtepartnerschaften beleben. Die beiden Präsidenten loben dazu einen gemeinsamen Preis aus und sie gehen mit gutem Beispiel voran. Immer wieder hat Steinmeier in den vergangenen Monaten mit dem italienischen Staatspräsidenten telefoniert. Aus der politischen Beziehung ist eine persönliche Freundschaft gewachsen, sagt auch Sergio Mattarella zu seinem Amtskollegen und lieben Freund Frank-Walter.
Non soltanto signor Presidente. Mein caro amico Frank Walter.
Stefan Dethchen berichtete. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer will die Rehabilitierung homosexueller Soldaten nach Jahrzehnten systematischer Diskriminierung zügig voranbringen. Das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr hat unter dem Titel Tabu und Toleranz den Umgang der Bundeswehr mit Homosexualität von 1955 bis zur Jahrtausendwende daher erstmals groß angelegt untersucht. Klaus Remme.
Tabu und Toleranz, so lautet der Titel der Studie. Die Forscher gingen zurück bis ins Jahr 1955. Interne Papiere wurden genutzt, mehr als 60 Personen befragt. Man muss nicht in die Zeit vor der Entkriminalisierung der Homosexualität 1969 zurückgehen, um auf massive Diskriminierung in der Bundeswehr zu stoßen. Bis 1979 wurden homosexuelle Männer konsequent ausgemustert. In einem Ministeriumsschreiben aus dem Jahr 1984 heißt es, ein Offizier oder Unteroffizier, der angibt, homosexuelle Neigungen zu haben, muss damit rechnen, nicht mehr befördert oder mit höherwertigen Aufgaben betraut zu werden. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer.
Die Haltung der Bundeswehr zur Homosexualität war falsch. Sie war damals schon falsch und hinkte der Gesellschaft hinterher. Und sie war es aus heutiger Sicht umso mehr. Ich bedauere diese Praxis sehr. Und bei all denen, die darunter zu leiden hatten, bitte ich um Entschuldigung.
Dirk Koch war so einer, der darunter gelitten hat. Ein Marinesoldat in den 60er Jahren, der die Worte seines Vorgesetzten nach Bekanntwerden seiner sexuellen Neigung genau in Erinnerung hat.
Soldaten der Marine, die in so etwas verwickelt sind, können wir nicht in die Welt hinausschicken. In so etwas verwickelt. Das Wort Homosexualität kam ihm nicht über die Lippen. Und übrigens werden sie degradiert und unehrenhaft aus der Bundeswehr entlassen. Sie haben am Freitag um 12 Uhr als Zivilist die Kaserne zu verlassen. Ich habe es einfach nicht geglaubt. An diesem Freitag um 12 Uhr mittags war ich obdachlos, mittellos und degradiert von der Bundeswehr.
Die Studie schildert viele dieser Schicksale. Deutschlands ranghöchster Soldat, Generalinspekteur Eberhard Zorn, spricht von seinen ersten Jahren in der Truppe Anfang der 80er.
All die Dinge, die Sie schreiben, sind in diesem Truppenalltag tatsächlich in der damaligen Zeit überhaupt nicht wahrgenommen worden. Ich kann mich an keinen einzigen Fall erinnern, der in der Weise, wie Sie es geschrieben haben, tatsächlich sichtbar in der Truppe diskutiert wurde. Also insofern teile ich völlig Ihre Bewertung aus eigenem Anschauen, dass das tatsächlich, und dass die Überschrift, tabuisiert wurde. Es wurde nicht angesprochen.
Kramp-Karrenbauer will ein Zeichen setzen. Ein Gesetzentwurf zur Rehabilitierung ist in Arbeit. Eckpunkte lauten:
Erstens die Aufhebung von truppendienstgerichtlichen Urteilen, die ausschließlich auf einvernehmlichen homosexuellen Handlungen beruhen. Zweitens die Rehabilitierung wegen sonstiger aufgrund der sexuellen Identität bis zum 3. Juli 2000 erlittener personal- und disziplinarrechtlicher Maßnahmen. Drittens die Ausstellung von Rehabilitierungsbescheinigungen aufgrund glaubhaft gemachte Angaben. Und viertens eine pauschale Zahlung von Entschädigung.
Für Dirk Koch wiegt die Entschuldigung der Ministerin schwer.
Das ist sehr viel mehr wert als eine finanzielle Entschädigung. Natürlich lehne ich die nicht ab. Aber dieses Symbolische, dass es etwas Falsches war, was geschehen ist und dass mein Leben nicht falsch war. Das ist so viel wichtiger.
In der Presseerklärung zur Studie heißt es von Seiten des Ministeriums, heute sind offen homosexuelle Soldatinnen und Soldaten Normalität in den deutschen Streitkräften. Der Vorsitzende des Vereins Queer BW, Leutnant Sven Behring, setzte im Beisein von Ministerin und Generalinspekteur einen Kontrapunkt.
Wir haben aktuell um die 200 Generale und Admirale in der Bundeswehr, das ist die Spitzengliederung. Mir ist kein einziger bekannt, der zu seiner Homosexualität steht.
Klaus Remme berichtete. Willkommen zur Presseschau mit Andreas Diehl.
Und in den Kommentaren der Zeitungen geht es zunächst um den Polizeiskandal in Nordrhein-Westfalen. Schande ist ein großes Wort, heißt es in der Stuttgarter Zeitung. Es beschreibt jedoch nur unvollständig, was der Polizeiskandal in Nordrhein-Westfalen tatsächlich bedeutet. Die 29 rechten Hetzer in Uniform aus dem Ruhrgebiet haben Schande über die Institutionen gebracht, denen sie zu dienen hätten. Die Neue Osnabrücker Zeitung warnt vor einem Generalverdacht gegen die Sicherheitsbehörden. Eine kleine Minderheit der Bevölkerung neigt zu rechtsradikalem Gedankengut. Dagegen sind Polizei und Bundeswehr nicht immun. Sie müssen aber besser als das Spiegelbild der Gesellschaft sein. Denn ein Rechtsextremist in Uniform ist kein Freund und Helfer, sondern eine Bedrohung für den inneren Frieden. Das sieht die Südwestpresse aus Ulm ähnlich. Ja, bei rund einer Viertelmillion Polizisten in Deutschland ist weiterhin nur ein sehr kleiner Bruchteil betroffen. Aber eben ein Bruchteil an entscheidender Stelle. Es ist ähnlich wie bei der Bundeswehr. Wer Zugang zu sensiblen Daten und zu Waffen hat und wer die Bürger beschützen soll, muss über jeden Zweifel erhaben sein. Und deshalb fordert die Süddeutsche Zeitung eine übergreifende wissenschaftliche Untersuchung der Gefährdung der Polizei durch extreme Strukturen ist nötig, egal ob dies der Minister Seehofer für richtig hält. Wichtiger aber ist die interne Auseinandersetzung mit dem Autoritarismus, dem Extremismus und seinen Denkstrukturen durch die Zehntausenden Polizistinnen und Polizisten selbst. Weiteres Thema der Kommentare ist eine Umfrage des Beamtenbundes. Demnach ist das Vertrauen der Deutschen in die Handlungsfähigkeit des Staates zuletzt gestiegen. Die Erklärung für diese Entwicklung heißt Corona, erläutert der Reutlinger Generalanzeiger. Deutschland ist bislang vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen. Insofern sind die Zahlen nur eine Momentaufnahme und spiegeln keinen grundsätzlichen Sinneswandel wider. Die Deutschen begegnen ihrem Gemeinwesen weiterhin mit einem Grundmisstrauen. Das muss angesichts der geschichtlichen Erfahrung nicht das Schlechteste sein. Und auch die Pforzheimer Zeitung ist überzeugt, die meisten Bürger schätzen es, dass die Politik auf dem Höhepunkt der Krise die Bazooka herausgeholt hat, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Und sie schätzen es, wie versucht wurde, die Ansteckungszahlen gering zu halten, um Leben zu retten. Aber die Stimmung kann sich schnell drehen, wenn nicht mehr nachvollziehbar ist, weshalb welche Schutzmaßnahmen erlassen werden. Und das Darmstädter Echo stellt fest, in Summe hat der Staat funktioniert, an manchen Stellen hervorragend. Aber dafür bezahlen wir ihn ja auch mit der heute schon zweithöchsten Abgabenquote aller westlichen Industriestaaten. Wir Steuerzahler sagen also herzlich und ehrlich Danke und bitten trotzdem darum, auf dem Teppich zu bleiben.
Andreas Diehl mit den Pressestimmen von morgen. Vielen Dank dafür. Das war's von uns. Das war's mit Das war der Tag. An dieser Stelle ein Hörtipp. Ab 1.05 Uhr hören Sie im Deutschlandfunk Marco Langer mit der Radionacht. Unter anderem Themen Erinnerungen an Jimi Hendrix und wer ist eigentlich Janine Wissler, die Frau, die Linken-Chefin werden will, am Mikrofon dieser Sendung. War für Sie Daniel Heinrich. Danke fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Nacht.